schon während des G20-Gipfels und das hält eigentlich bis heute, bis Anfang September an, überwiegt die Berichterstattung über Pannen bei der Polizei, vor allem aber über Pannen bei der Vergabe bzw. bei dem versuchten Einzug von Akkreditierungen für Journalisten. Das ist inzwischen ein innenpolitisches Thema geworden, das durch alle Medien läuft. Also von Deutungshoheit der Polizei kann wirklich nicht die Rede sein im Zusammenhang mit G20.
Sie sprechen jetzt die Ermittlungspannen und die entzogenen Akkreditierungen an. Wenn man das eben in Verhältnis stellt zu den doch recht meiner Lesart zufolge einseitige Berichterstattung, was die ganze G20-Woche angeht, was würden Sie da sagen? Wie differenziert wird denn seitens JournalistInnen in Deutschland für das Sie sprechen zumindest, wie differenziert wird da mit dem umgegangen, was sich da in Hamburg in der Woche mal abgesehen von polizeilichen Pannen ereignet hat?
Naja, also das ist nun mal so, dass wenn Ereignisse eintreten, die von größerer Bedeutung sind, die auch bildstark sind, dass diese Ereignisse andere in den Hintergrund drängen. Ich kann auch, anders als Sie, keine einseitige Berichterstattung feststellen. Wir haben natürlich sehr aufmerksam verfolgt, was alles rund um den G20-Gipfel und auf dem G20-Gipfel gelaufen ist. Und wir hatten nun wirklich keine Probleme, uns da in den Medien ein umfangreiches und auch sehr differenziertes Bild zu machen. Es ist beschrieben worden, worüber die Staats- und Regierungschefs gesprochen haben, was sie beschlossen oder auch was sie nicht beschlossen haben. Das ist ja durchaus auch kritisch berichtet worden. Das waren ja keine Jubelarien, die die Medien da angestimmt hätten, ob der tollen Beschlüsse eines Mr. Trump und einer Frau Merkel. Keineswegs war das so. Es ist aber natürlich auch, und das wollen die Menschen wissen, es ist natürlich auch über die Gewalt berichtet worden, die in Hamburg einen großen Raum eingenommen hat. Da sind bürgerkriegsähnliche Zustände gewesen. Das haben wir nicht nur von einem Kollegen gehört, sondern von vielen, die da gewesen sind. Und das ist dann schon ein Thema, das die Öffentlichkeit interessiert und das der Öffentlichkeit berichtet werden muss.
Sie sprachen ja jetzt bereits die Bilder an, die vor allem im Rahmen von G20 entstanden. Und auch in unserem Vorgespräch betonten Sie, dass es sich bei G20 und andere Großevents um Ausnahmen handeln würde. Also eben auch für journalistische Arbeiten würden solche Anlässe andere Bedingungen bereiten als und andere Herausforderungen bieten als ein Bericht beispielsweise von, was auch immer, einer Standard-Demo, will ich es mal nennen. Können Sie ein bisschen ausführen, worin Sie das signifikant andere in solchen Anlässen wie G20 für journalistisches Arbeiten sehen?
Also ich fange da mal zunächst bei unserer eigenen Zunft an. In Hamburg waren etwa 4.500 Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt. Das ist ein Großaufgebot an Medien, an Journalisten gewesen. Das findet man nicht alle Tage. Bei einer so gigantisch großen Anzahl an Journalisten hat es natürlich jeder einzelne Kollege schwer und schwerer als bei, in Anführungsstrichen, normalen Ereignissen der Berichterstattung, sich Informationen zu beschaffen. Diejenigen offiziellen Stellen sind bei sowas ganz schnell überlaufen, sind häufig personell nicht darauf eingestellt, dass so viele Journalisten auf einem Fleck sind und alle Informationen haben wollen. Das ist das eine. Und das andere, und das ist das wirklich außergewöhnliche an G20 in Hamburg gewesen, da hat eine politisch hoch umstrittene Veranstaltung mitten in einer Großstadt stattgefunden mit einer durchaus ausgeprägten linken Szene, mit einer globalisierungskritischen Szene. Das waren ja längst nicht alles Gewaltbereite, das waren ja auch sehr viele Menschen, die kritisch gegen alles eingestellt sind, was Globalisierung heißt. Die große Vorbehalte gegen die Politik von Donald Trump oder von Recep Tayyip Erdogan, der ja auch da gewesen ist, haben. Und alle diese Leute sind dann plötzlich in einer Großstadt, die dann so groß in dem Augenblick auch nicht mehr ist, wenn ein solcher Massenauftrieb stattfindet. Und das ist für Journalisten schon eine besondere Herausforderung. Sie müssen an ganz vielen Orten die plötzlich in den Fokus geraten, fast schon gleichzeitig sein, das ist kaum zu leisten. Und sie haben dann die Probleme, sich Informationen zu beschaffen. Darüber hinaus dann auch durch Polizeiabsperrungen zu kommen, von Demonstrationen zu filmen, zu fotografieren, dort Interviews zu führen. Also das sind ganz außergewöhnliche Situationen für Journalisten.
Ja, Sie haben bereits den innenpolitischen Skandal, ich glaube, so haben Sie es genannt, angesprochen, der auch im Zuge der G20-Woche oder des Gipfels stattfand, sich ereignete und der jetzt jüngst herauskam, nämlich die Entziehung von Akkreditierungen einiger Journalisten, die eben über G20 berichten wollten. Jetzt ist rausgekommen, dass da Bagatelldelikte oder auch fehlerhafte Einträge hinzugezogen wurden seitens des BKAs, um diesen Journalisten verbieten zu können, über G20 zu berichten. Gab es in der Vergangenheit bereits Vergleichbares im Kontext eben von solchen sogenannten Ausnahmesituationen?
Nein, das gab es eindeutig noch nicht. Es hat mal einen Gipfel in Heiligen Damm gegeben. Das ist ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Da gab es auch gewaltsame Auseinandersetzungen. Journalisten hatten, abgesehen von einem Kollegen der Taz, allerdings keine Probleme, eine Akkreditierung zu bekommen. Sie konnten berichten, sie konnten durch Polizeiabsperrungen durch, sie konnten ins Tagungszentrum, all das war möglich. Das ist für das Gros der Journalisten in Hamburg auch möglich gewesen, aber für 32 nicht. 32 Kolleginnen und Kollegen, die zunächst einmal eine Akkreditierung bekommen hatten und denen im laufenden Gipfel mitgeteilt wurde, ist nicht mehr, ihr kommt hier nicht mehr durch, eure Akkreditierung ist eingezogen. Mit Begründungen, die nur individuell herausgegeben wurden. Es hat Wochen gedauert, bis die ersten betroffenen Kollegen erfahren haben, warum sie denn jetzt eigentlich nicht mehr zugelassen waren für die Berichterstattung über den Gipfel. Und bei dem, was jetzt die ersten von denen rausbekommen haben, sind nämlich auch immer noch nicht alle, die Bescheid wissen, fast 2 Monate danach. Aber die ersten, die Bescheid wissen, haben inzwischen erfahren, und darüber ist berichtet worden, zum Glück, dass es Einträge über sie gegeben hat in den Akten der Polizei, die absolut fehlerhaft waren, dass da Ereignisse zu Delikten hochgejatzt worden sind, die überhaupt gar keine Bedeutung hatten, wo die Journalisten mehr oder minder untätig nebenher gestanden haben, aber selbst keine Straftäter waren. Also da tut sich ein Abgrund auf, den wir im Augenblick überhaupt noch gar nicht überblicken.
Interessant dabei ist ja eigentlich, finde ich jetzt, ist mir so gekommen, dass, naja, die betroffenen Journalisten Journalistinnen sind und man ja von denen durchaus erwarten kann, dass das, was ihnen widerfährt, auch an die Öffentlichkeit kommt. Gerade in dem Zusammenhang stellt sich mir dieses, wenn ich so sagen darf, stümperische Vorgehen des BKAs doch irgendwie, stellen sich mir da viele Fragen. Also wie erklären Sie sich ein solches Vorgehen?
Das ist eben das, was ich auch nicht weiß. Es ist ganz klar, dass natürlich solche Sachen an die Öffentlichkeit kommen. Das ist der Job von Journalisten, in einer solchen Situation nicht nur sich selbst zu sehen. Sie sind natürlich zuallererst mal die Hauptbetroffenen und die Hauptleidtragenden, sondern darüber, was da gerade mit ihnen passiert, was in ihren Akten steht oder auch nicht steht, die Öffentlichkeit zu informieren. Das passiert im Moment. Das passiert umfangreich, gut recherchiert, handwerklich sauber. Das alles hätten die Sicherheitsbehörden wissen müssen. Das ist, sowas bleibt nicht unter dem Deckel. Also es scheint eine Riesenpannenserie zu sein. Ich will ja jetzt nicht mich zu der Behauptung versteigen, dass da absichtlich gegen Journalisten Material gesammelt wird. Vielleicht ist das aber so, wir wissen es im Augenblick einfach noch nicht. Klar ist aber, es gab auf jeden Fall schwerwiegende Pannen und das muss aufgeklärt werden. Das muss vor allem auf der politischen Ebene aufgeklärt werden. Deswegen haben wir auch gefordert, dass sich der Innenausschuss des Deutschen Bundestages damit beschäftigen muss.
Auch ich möchte mich nicht zu Verschwörungstheorien versteigen. Trotzdem ist so für mich die Frage ein bisschen, wenn ich mal zitieren darf aus Ihrer Pressemitteilung zu diesem Datenmissbrauch des BKAs, also die Pressemitteilung, die der Deutsche Journalistenverbund vor kurzem veröffentlicht hat. Da ist zu lesen, wenn Journalisten vorsätzlich oder fahrlässig kriminalisieren, kriminalisiert werden, darf die Politik dazu nicht schweigen. Ich denke dazu, naja, letztlich war es doch politischer Wille, was in Hamburg passierte. Also es ist ja kein Zufall, dass die Wahl auf einen Einsatzleiter wie Herrn Dudde gefallen ist, wo auch klar war, dass keine deeskalative Strategie seitens der Polizei passieren wird. Deswegen ist so für mich die Frage, dieses Vertrauen in die Politik, woher kommt das, macht nicht diese ganze Erfahrung, die Journalismus im Zusammenhang mit G20 ja derzeit sammelt und gesammelt hat, nicht stutzig, ob man vielleicht da auch an einen Akteur appelliert, der letztlich bereits ganz schön viel Vertrauen eingebüßt hat?
Die Vertrauensfrage, die kann man in der Tat stellen, die würde ich im Augenblick aber gar nicht beantworten können. Nämlich einfach deshalb, weil uns viel zu viele Informationen bisher noch fehlen. Klar ist aber, und deswegen haben wir gesagt, Innenausschuss, klar ist, es gibt ja politische Verantwortlichkeiten. Das hat jetzt mit Vertrauen nichts zu tun, sondern ganz einfach damit, dass jetzt mal ein paar Leute ihren Job machen müssen, die von den Gesetzen her dazu berufen sind. Und das sind die Innenpolitiker, das sind die Abgeordneten des Parlaments, die im Innenausschuss sitzen. Die müssen jetzt aktiv werden. Die haben die politische Verantwortung für das, was die Beamten auf der Landes- oder auch auf der Bundesebene machen. Also, es geht nicht an, dass sich Politiker in Schweigen hüllen und sich möglicherweise sagen, na ja, der Hamburger Polizeipräsident, wenn es eng wird, dann nageln wir den an die Wand oder den Hamburger Innensenator. Nein, das ist nicht mehr ein Problem der Exekutive allein, sondern da muss auch die Legislative jetzt aktiv werden. Das ist das, was wir fordern. Und wie gesagt, mit Vertrauen hat das nichts zu tun.
Naja, wenn Sie das Aktivwerden von Innenpolitikern ansprechen, dann vielleicht zum Abschluss einen kurzen Blick auf das links unten in die Media-Verbot. Da hat ja der Bundesinnenminister höchst selbst einen Kampf gegen Linksextremismus angekündigt und in dem Kontext eben diese Medienplattform verboten vergangenen Freitag. Es gab auch Hausdurchsuchungen, die rechtlich jetzt erstmal geprüft werden müssen. Wie ordnen Sie aus Sicht des Deutschen Journalistenverbunds diese Verbotsverfügung ein, beziehungsweise tangiert das denn überhaupt den Deutschen Journalistenverband?
Nein, tut es nicht, sage ich ganz klar, und da rede ich auch nicht drum herum. Das ist kein Medium gewesen. Das ist kein journalistisches Medium gewesen. Und das sind unsere Kriterien. Wir setzen uns für alle Medien ein, die von Medienprofis gemacht werden. Darüber hinaus ist ganz klar, gibt es auch jenseits dieser Medien noch weitere Informationsmöglichkeiten für Menschen. Das ist ja auch gut, wir haben Meinungsfreiheit in diesem Land, die muss es auch weiterhin geben. Aber ganz klar, es handelt sich dabei nicht um eine Medienplattform im journalistischen Sinne und deswegen haben wir dazu auch nichts gesagt. Wir wundern uns natürlich schon, dass der Bundesinnenminister nicht etwa das Strafrecht heranzieht, das könnte er ja möglicherweise, sondern das Vereinsrecht, um eine solche Plattform zu schließen. Das ist schon ein merkwürdiges Vorgehen, aber wie gesagt, es ist nicht unsere Spielwiese.